Das fing alles so an. Ich habe ja noch in Wiedenes studiert. Melanie war zu Hause in Bielefeld. Und ich musste dann Freitag Nachmittag nach der Schule, musste ich dann halt diese, 180 Kilometer irgendwie nach Bielefeld brettern. Und jedes Auto, was bei 190 da auf der linken Seite geparkt hat, das war natürlich ein Hindernis. Das hat mich gestört, meine Mission, den besten Heiratsantrag der Welt meiner Frau vorzutragen. Und dieser Tag, der war dann ja noch lange nicht vorbei, viele Hindernisse kamen noch. Ein anderes Hindernis war dann mein zukünftiger Schwiegervater. Den musste ich natürlich auch vorher noch fragen. Und ich bin dann also irgendwie dann gut und schnell nach Bielefeld gefahren und zur Gemeinde, wo mein Schwiegervater gearbeitet hat. Und dann bin ich schnell zur Sache gekommen, habe gesagt, wie geht's? Ich will deine Tochter heiraten, ist das in Ordnung? Und ich habe natürlich auch damit gerechnet, dass ich eine relativ zügige Antwort dann bekomme. Dass er sagt, yo, top Typ, bitteschön, alles klar. Das war dann natürlich nicht so. Dann macht er natürlich das ganze Gespräch dann noch ewig lang und sagt dann auf einmal, ja, das tut mir leid, das kann ich natürlich nicht alleine entscheiden. Da muss ich natürlich noch Bärbel fragen, also seine Frau. Und dann hat er erstmal noch Bärbel angerufen. Bärbel, die war dann gerade am Einkaufen. Zum Glück relativ in der Nähe, wo mein Schwiegervater arbeitet. Dann kommt auf jeden Fall meine Schwiegermama noch dazu und dann muss ich sie auch noch mal fragen. Und die Oma von Melanie, die musste die ganze Zeit im Auto, im kalten Auto warten und das kriege ich heute noch jedes Mal erzählt, wenn ich denn wieder mal zu Hause bin. Ich musste bei eurem Antrag so lange im kalten Auto warten, weil es so lange gedauert hat. Die haben dann ja gesagt, glücklicherweise. Und dann habe ich zu Hause alles vorbereitet. Wir haben zusammen gekocht und dies und jenes. Und es war ein Tag voller Hindernisse. Es hat sich gelohnt. Ich habe die beste Frau. Alles wunderbar. Aber es war ein Tag voller Hindernisse. Und ich weiß nicht, ob euch das vielleicht ähnlich geht, ob ihr euch damit identifizieren könnt. Vielleicht nicht mit dem Hochzeitsantrag, aber mit einem Leben voller Hindernisse. Ihr wollt auch vielleicht irgendwo hin und dann sind da die Kinder oder der Hund oder der leere Tank und irgendwie das, was ihr eigentlich vorhabt, dort, wo ihr hin wollt, das geht irgendwie nicht. Oder es stellen euch viele Hindernisse in den Weg. Vielleicht ist für den einen oder anderen auch Krankheit ein Hindernis im Leben, wo ihr eigentlich ganz andere Pläne mit eurem Leben habt und auf einmal werdet ihr krank und das Leben, das verläuft auf einmal anders. Oder vielleicht kennt ihr Hindernisse auch nur vom Sport. Da machen wir das ja gerne, Hindernisse überwinden, da macht das auch noch Spaß. Aber im wirklichen Leben, da sind Hindernisse doch meist irgendwie anstrengend. Wir haben uns in den letzten Wochen aufgemacht und haben dieses Buch Nehemia uns angefangen anzuschauen. Und der Nehemia, der hat von Gott einen Auftrag bekommen. Der sollte auch aufbrechen und sollte die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen. Der hat von seinem Bruder eine ganz erschütternde Nachricht bekommen, dass es nicht gut um die Stadt Jerusalem steht. Er war ziemlich weit noch entfernt von Jerusalem und Gott sagt zu ihm, mach dich auf und bau die Stadt wieder auf. Und diese Geschichte, die wir mit Nehemia verfolgen, das ist auch gleichzeitig unsere Geschichte. Das haben wir in den letzten Wochen auch schon erlebt. Also auch unser Leben ist geprägt von Löchern und von Rissen. Und auch in unserem Leben möchte Gott wiederherstellen. Auch Gott möchte, dass wir uns wieder aufmachen zu unserem Jerusalem, zu unserer Stadt, wo es Löcher und Risse gibt in unserem Leben. Diese Löcher, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Für manche sind diese Löcher im persönlichen Leben vielleicht kaputte Beziehungen. Oder es sind Charakterschwächen, an denen man selber leidet. Löcher und Risse in unserem eigenen Leben. Und es ist auch die Geschichte unserer Gemeinde. Auch in unserer Gemeinde gibt es Löcher und Risse. Und Gott möchte auch diese Löcher und Risse wieder reparieren, wiederherstellen. Und auch unsere Stadt, das wissen wir. Da gibt's Löcher und Risse. Und Gott, der möchte auch, dass wir uns aufmachen in unsere Stadt Bayreuth und diese Löcher und Risse wieder zu reparieren, wiederherzustellen. Und viele von euch, die haben vor 3 oder 4 Wochen, haben sich aufgemacht, sind hier nach vorne gegangen und haben auf diese Steine ihren Namen geschrieben. Und ihr habt damit zum Ausdruck gebracht, ich will dabei sein. Ich will dabei sein, wenn wir uns aufmachen, Löcher und Risse wiederherzustellen. In unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, aber auch in unserer Stadt. Und das hat mich richtig ermutigt. Das fand ich richtig toll, dass so viele aufgestanden sind und sich aufgemacht haben. Und jetzt sind ein paar Wochen ins Land gegangen. Und vielleicht ist bei dem einen oder anderen schon die erste Euphorie irgendwie abgeflacht. Und ihr denkt, ach, wieso dauert das denn so lange? Ich habe mich doch jetzt aufgemacht. Ich wollte doch jetzt meine Löcher und Risse reparieren. Aber es ist ja noch gar nichts passiert. Was ist, wenn die Aufregung der ersten Stunde abflacht und wir merken, dass Hindernisse sich in unser Leben ziehen, dass wir eigentlich, ja, wir wollen unsere Löcher angehen, wir wollen unsere Risse wiederherstellen, aber irgendwie klappt es nicht. Die Geschichte, die wir uns heute anschauen, die handelt von solchen Hindernissen. Nehemia hat sich aufgemacht und auch bei ihm ging nicht alles glatt, sondern er hatte auch mit Hindernissen zu kämpfen. Und diese Geschichte, die spricht von drei Hindernissen, die wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen möchten. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen was davon lernen können und auf unser Leben übertragen können und lernen können, wie wir mit Hindernissen in unserem Leben umgehen können. Ich lade euch ein, in euren Bibeln mitzulesen, den Text, den wir jetzt lesen. Ansonsten haben wir den auch hier auf der Folie. Und seid einfach gespannt, wie Nehemia mit Hindernissen umgeht. Ich lese aus Nehemia 2, die Verse 9 bis 10 erstmal. Da schreibt Nehemia dann selbst. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Als das hörten Sanballat, der Horoniter, Tobia, der ammonitische Knecht, verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Das erste Hindernis, was Nehemia überwinden musste, war seine eigene Bequemlichkeit. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Also, der kommt aus Susa, dort wo er ja gerade noch gelebt hat, nach Jerusalem. Und dann kommt erstmal die ganze Stadt irgendwie auf die Straßen und das ist ein richtiges Happening, was da passiert. Der hatte wahrscheinlich hunderte von Leuten mit dabei, Reiter und Hauptleute, und die haben richtig Aufsehen gemacht. Vielleicht so ähnlich wie wenn Frau Merkel zu uns kommt, zu den Festspielen. Der grüne Hügel, der ist irgendwie voll mit Leuten und die Kameras, die sind da und alle wollen einen Blick auf Frau Merkel werfen. Und so stelle ich mir das auch bei Nehemia vor. Also er ist gekommen nach Jerusalem und die Straßen waren voll. Die Leute haben geschaut, wer kommt denn da mit Hunderten von Reittieren und Hauptleuten, einer richtigen Armee. Was ist da los? Aber diesem triumphalen Eintritt in Jerusalem, dem ging mindestens 2,5 Monate harte Reise voraus. Also Susa, wo er war in Babylonien, das war ungefähr, das wissen wir schon, 1200 Kilometer von Jerusalem weg. Und das Straßennetz, so wie wir das heute vielleicht kennen, das gab es damals natürlich nicht so in dieser Form. So richtige Straßen mit Steinen oder festgetretene Straßen, die gab es erst hunderte Jahre später, als die Römer dann gekommen sind und da die ganze Gegend irgendwie in Beschlag genommen haben. Also dieser Nehemia, der wurde 2 bis 2,5 oder 3 Monate durchgeschüttelt auf seinem Kamel oder auf seinem Esel oder auf seinem Elefanten oder weiß ich, worauf er geritten ist. Ja. Diese Reise, die war sehr anstrengend. Es war wahrscheinlich nass, es war wahrscheinlich kalt und es gab keine Hotels an den Straßen, wo er einkehren konnte. Das war eine richtige Tortur. Zu all diesen Unbequemlichkeiten kam dann noch die Unsicherheit dazu. Also an jeder Ecke da irgendwie, da hätten Räuber stehen können, die die ganze Bande da irgendwie in Beschlag nimmt, ausraubt, vielleicht sogar umbringt. Also es war eine ziemlich anstrengende Reise, die dieser Nehemia da auf sich nehmen musste. Unser Leben kann auch so eine anstrengende Reise sein. Auch wir, wenn wir uns aufmachen zu unserem Jerusalem, werden wahrscheinlich mal durchgeschüttelt auf unserem Kamel, auf dem wir vielleicht reiten. Auch wir erleben Unsicherheiten. Auch wir werden vielleicht mal die Gedanken bekommen, War das so eine gute Idee, uns jetzt aufzumachen in unser Jerusalem? War so eine gute Idee, das Bequeme, was ich kannte, aufzugeben? Ich glaube, dass Nehemia sich auch diese Fragen und diese Gedanken hatte. Dass er vielleicht auch irgendwie auf Kilometer 1000 sich gedacht hat, als alles nass war, als alles kalt war, als er vielleicht keine Lust mehr hatte, dass Susa, dort wo er herkommt, viel attraktiver ist als Jerusalem, das, was noch vor ihm liegt. Und trotzdem macht er sich auf und geht weiter. Er lässt sich nicht von seiner Bequemlichkeit beeinflussen, überwindet dies. Und ich habe mich gefragt, wieso? Er hatte ein tolles Leben in Susa. Er war Mundschenk des Königs. Der hat auf Arbeitszeit schlemmern und saufen können. Das war wahrscheinlich ein Traumjob gewesen. Ja? Und er macht sich auf und reist nach Jerusalem. Ich glaube, der Grund, weswegen er das alles auf sich genommen hat, die Bequemlichkeit beiseite getan hat, das überwunden hat, war, dass er daran geglaubt hat, dass Gott die Stadt Jerusalem wieder aufbauen wird. Dass er die Stadt Jerusalem wieder schön machen wird. Dass die Stadt Jerusalem wieder prachtvoll sein wird. Vielleicht hat er denn irgendwie auf der Reise immer mal wieder Gedanken gehabt, soll ich nicht doch vielleicht umkehren? Reicht es nicht? Die kriegen das da alleine schon in Jerusalem hin. Nein, er hat gesehen, vielleicht vor seinem innerlichen Auge, hatte eine Vision, hatte den Auftrag von Gott, hatte den Glauben an Gott, dass das, was vor ihm liegt, das Jerusalem, dass das schöner und prachtvoller sein wird als das, was hinter ihm liegt, als Susa, obwohl das schon ganz schön bequem war. Und wenn wir auf unserem Weg sind, in unser Jerusalem, unsere Löcher und Risse wieder heilen wollen, wieder herstellen wollen, wieder reparieren wollen und uns Gedanken kommen, wir lassen es einfach, dann mache ich euch Mut. Denkt daran, dass das, was vor euch liegt, schöner und prachtvoller ist als das, was hinter euch liegt. Gott, der möchte euer Leben reparieren. Er möchte die Mauer, die vielleicht da niederliegt, möchte er wiederherstellen. Das verspricht er uns an so vielen Stellen in seinem Wort. Das, was vor uns liegt, ist schöner und prachtvoller als das, was hinter uns liegt. Bei Nehemia hat es geklappt. Er hat diese Vision von Jerusalem gehabt und die hat ihn angetrieben, seine Bequemlichkeit hinter sich zu lassen. Und mit Bequemlichkeit, das will ich vielleicht auch nochmal sagen, damit meine ich jetzt gar nicht in erster Linie unsere schönen Häuser, unser schönes Auto oder unser bequemes Sofa. Ich glaube, dass wir, wenn es um unsere Löcher in unserem Leben geht, dass es eher der innere Schweinehund ist, mit dem wir zu kämpfen haben. Der uns eher sagt, ach komm, bleib doch auf dem Sofa liegen. Es ist doch viel bequemer. Mach dich doch gar nicht erst auf. Es ist so schön, wie es im Moment ist. Wer weiß, wie es in der Zukunft aussehen wird. Wer weiß, wie schön und wie prachtvoll das denn da später vielleicht mal sein wird. Bleib einfach sitzen. Ich mache euch Mut, wenn ihr unterwegs seid, eure Löcher und Risse wiederherzustellen, zu reparieren, dann schaut nach vorne und sagt euch immer wieder, das vor mir liegt, ist schöner und prachtvoller als das, was hinter mir liegt. Ein zweites Hindernis, was Nehemia zu bewältigen hatte, das war die Größe der Aufgabe. Und ich lese mal ein bisschen weiter die Geschichte. Da heißt es dann ab Vers 11. Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir. Denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zum Quelltor und zu des Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauer und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Nehemia, der macht sich auf in der Nacht und schaut sich die Mauer an, schaut sich die Tore an, guckt sich den Stein an, ist der noch zu gebrauchen, ja oder nein, weg damit. Ist das Tor noch zu gebrauchen, was muss an diesem Tor gemacht werden, an jenem Tor gemacht werden. Und irgendwann, so lesen wir, kommt er an einen Punkt, wo er nicht weiterkommt und dann dreht er wieder um. Und wenn man sich mal diese Inspektionsroute auf einer Karte anschauen würde, die der Nehemia hier in diesen paar Versen gemacht hat, dann würde uns, also mich hat's verwundert, der ist vielleicht 50 oder 100 Meter die Mauer entlang gegangen und hat die inspiziert. Die Mauer, die ist aber hunderte von Metern lang. Also der hat nach 50 oder 100 Metern hat er schon aufgehört zu schauen, wie es dieser Mauer geht. Und ich glaube, dass er beeindruckt war von der Größe der Mauer und von dem katastrophalen Zustand dieser Mauer. Der wusste schon vorher auch in Susa, dass es nicht gut um die Stadt steht, aber als er das nun tatsächlich mit eigenen Augen gesehen hat, war es nochmal eine ganz andere Nummer. Es war doch dramatischer, als er gedacht hatte. Ich glaube, dass wir auch dieses Hindernis in unserem Leben haben. Wenn wir unsere Löcher und Risse anschauen, dann können wir auch ganz schnell irgendwie Furcht davor bekommen, Angst davor bekommen und denken, ach du meine Güte, die Aufgabe ist zu groß, die Löcher sind zu tief, die Risse sind zu groß, ich schaffe das nicht alleine. Es ist gut, wenn ihr das so denkt, denn genauso ging es Nehemia und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, dass es auch in unserem Leben zu große Löcher und zu große Risse gibt. Interessant fand ich, wie Nehemia denn damit umgegangen ist. Und da lesen wir dann nämlich weiter in den Versen 16 bis 18. Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Als Nehemia sieht, dass es katastrophaler um diese Mauer, um diese Stadt Jerusalem steht, da sucht er sich Hilfe. Er wusste, er kann es nicht alleine. Er kann die Größe der Mauer, die Löcher der Mauer nicht alleine reparieren. Und er geht zu den Leuten der Stadt und sucht sich Hilfe. Er schließt sich da voll mit ein, er identifiziert sich nach 3 oder 4 oder 5 Tagen sofort mit dieser Stadt, mit den Leuten, die da wohnen und sagt, Leute, ich brauche eure Hilfe. Und auch wir brauchen Hilfe. Wir können die Risse und Löcher unseres Lebens nicht alleine stopfen. Wir meinen das zu tun, wir meinen, wir können das. Und ich glaube, dass die Löcher und Risse unseres Lebens nicht alleine wiederhergestellt werden können. Kein Riss, kein Loch. Ich glaube, dass der Einzige, der unsere Löcher und Risse wiederherstellen kann, Jesus ist. Deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen, damit unsere Löcher, unsere Risse, die wir in unserem Leben haben, wiederherstellen können. Und wie tut Jesus das? Der tut das durch Menschen. Jesus tut das durch Menschen, die rechts und links neben euch sitzen, die vor euch oder hinter euch sitzen. Jesus, der wohnt in den Christen. Wenn du von dir sagst, dass du mit Jesus unterwegs bist, dass du an Jesus glaubst, dann lebt Jesus in dir. Und dich, der Jesus, der in dir ist, der möchte dich gebrauchen, um in anderen Leben Wiederherstellung und Reparatur zu leisten. Deswegen sind wir Gemeinde, weil wir es nicht alleine auf die Reihe kriegen, weil wir uns brauchen. Jesus in deinem Bruder, in deiner Schwester, der hilft dir, deine Risse und deine Löcher wiederherzustellen, wieder zu reparieren. Als wir vor 2 Jahren naja, ein bisschen mehr, in diese Gemeinde gekommen sind. Da wussten wir schon ein bisschen von dem Zustand dieser Gemeinde. Wir wussten, wie es der Gemeinde so geht, wo die Stärken liegen, wo vielleicht auch die Schwächen liegen. Das haben wir in Gesprächen mit der Gemeindeleitung und auch mit ein paar von euch, wo wir so bei zu Besuch waren, haben wir das schon ganz am Anfang irgendwie rausbekommen. Als wir dann tatsächlich im August 2013 hier hingekommen sind, haben wir angefangen, uns unser eigenes Bild zu machen von dieser Gemeinde. Und die letzten 2 Jahre, da konnten wir uns ungefähr ein Bild machen, wie es in dieser Gemeinde so aussieht, wo vielleicht die Löcher und die Risse dieser Gemeinde sind. Und ich fühle mich da so wie Nehemia, der gar nicht ganz rumgekommen ist um die Stadtmauer der Gemeinde. Also ich weiß vielleicht ein paar Löcher, ein paar Risse, die in dieser Gemeinde vielleicht da sind. Vieles weiß ich noch gar nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich jeden Tag aufstehe und wenn ich mir Gedanken mache über die Gemeinde, dann merke ich, ich schaffe es nicht alleine. Ich probiere es manchmal und gebe mir manchmal besonders viel Mühe, aber ich merke eigentlich jeden Tag, dass ich es nicht schaffe. Dass ich nicht alleine in der Lage bin, diese Gemeinde hier irgendwie vorwärts zu bringen. Auch mit der Hilfe von Daniel und auch mit der Hilfe von Melanie schaffe ich es nicht alleine. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch, dass wir die Löcher und die Risse dieser Gemeinde wiederherstellen und wieder reparieren können. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder mit euch anpackt. Und nochmal, es hat mich so ermutigt, dass ihr hier nach vorne gegangen seid und euren Namen hier draufgeschrieben habt. Wenn ihr euren Namen noch nicht draufgeschrieben habt, weil ihr nicht da wart oder weiß ich was, dann macht's nach dem Gottesdienst. Schreibt euch noch mit auf und zeigt damit, dass ihr dabei sein wollt, wenn wir gemeinsam das gute Werk in die Hand nehmen und diese Gemeinde aufbauen. Und wisst ihr, was mir noch auffällt in diesem kleinen Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, ist, dass Nehemia immer wieder auf die gnädige Hand Gottes verweist. Immer wieder sagt er, dass die gnädige Hand Gottes über ihm war, unter ihm war, neben ihm war. Und dass die gnädige Hand Gottes es war, die ihn schon aus Susa nach Jerusalem gebracht hat. Eine Reise von 2 oder 3 Monaten. Und Nehemia, der sagt, ey, die gnädige Hand Gottes, die war auf meinem Leben, als ich die Reise nach Jerusalem gemacht habe. Wieso, um alles in der Welt, sollte die gnädige Hand Gottes von mir weichen? Genauso wie die gnädige Hand Gottes auf der Reise zu den Löchern und den Rissen war, genauso wird die gnädige Hand Gottes jetzt auf uns sein und wir bauen die Stadtmauer gemeinsam wieder auf. Und auch das dürfen wir als Gemeinde wissen, dass die gnädige Hand Gottes auf uns ist. Ihr wisst das viel besser als ich. Die Gemeinde ist über 100 Jahre alt und seit diesen 100 Jahren ist die gnädige Hand Gottes auf dieser Gemeinde. Wieso sollte die gnädige Hand Gottes jetzt auf einmal weg sein? Das wird nicht passieren. Gottes gnädige Hand ist über uns und hilft uns, diese Mauern, diese Gemeindemauern wieder aufzubauen. Das dritte Hindernis, was ich hier in diesem Text sehe, das finden wir in den letzten beiden Versen, Verse 19 und 20. Als das aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen: Was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr vom König abfallen? Da antwortete ich ihnen: Der Gott des Himmels wird uns klingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es kein Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Das dritte Hindernis sind Konflikte mit Menschen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dieser Sanballat und dieser Tobia, die tauchen ganz am Anfang auf von dem Text, den wir heute gelesen haben, in Vers 10. Und die tauchen genauso jetzt in Vers 19 und 20 wieder auf. Und es macht den Anschein, als wenn diese Konflikte mit Menschen das war, womit Nehemia am meisten zu kämpfen hatte. Die kreisen ihn ein. der ist noch nicht mal eine Woche da und schon hat er es mit den Machthabern dieser Region in und um Jerusalem zu tun. Und das ganze Nehemia-Buch, einige von euch haben es ja schon mal so durchgelesen, da kommt das immer wieder. Konflikte mit Menschen. Da sind immer wieder Menschen, die versuchen, das Bauwerk zu beenden. Die wollen immer, die streuen immer wieder irgendwelche Entschuldigungen oder manchmal kommen sie mit Schwertern und wollen einfach verhindern, dass die Mauer in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und ich glaube, das ist auch in unserem Leben, wenn wir anfangen, unsere Löcher und Risse wiederherzustellen, ganz oft Menschen sind, die das versuchen zu verhindern. Und vielleicht erlebst du das auch gerade. Du hast dich aufgemacht, möchtest wiederherstellen, möchtest reparieren und irgendwer aus deiner Familie, der versucht dir das auszureden. Oder irgendwelche Leute in deinem Umfeld versuchen dir das auszureden. Auch in unserer Gemeinde, da gibt es solche Sanballats, da gibt es solche Tobiasse, da gibt es solche Geshems, die versuchen, uns davon abzuhalten, dass wir diese Mauer, diese Gemeinde wieder aufbauen. Diese Leute, die sind eher damit beschäftigt, ihren eigenen Machtstatus zu behalten oder auszubauen, als dass sie mit anpacken und die Gemeinde vorwärts bringen wollen. Das ist schlimm. Aber das ist so. Das ist in jeder Gemeinde so. Das ist überall auf der Welt so. Weil der Teufel, der benutzt immer Menschen, um das Bauvorhaben Gottes zu hindern, da irgendwas in den Weg zu räumen. Das Interessante ist, wie Nehemia darauf reagiert. Ich lese nochmal den Vers 20 vor. Da sagt er nämlich Nehemia, er antwortet diesen Stänkerern, die denn da kommen: Der Gott des Himmels wird uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Und merkt ihr hier, wie Nehemia sich nicht persönlich angegriffen fühlt? Da kommen Menschen auf ihn zu und die verhöhnen ihn, die verspotten ihn, die lachen ihn aus, die wollen ihn abhalten, dass er Jerusalem wieder aufbaut. Und ganz leicht nehmen Menschen sowas persönlich. Bei mir ist es so. Wenn ich von irgendwelchen Menschen angemacht werde, wenn die mir irgendwie Steine in den Weg legen, dann versuche ich mich irgendwie immer selbst zu rechtfertigen und gehe diese Person dann an. Ganz anders nähe mir. Er sagt, der Gott des Himmels, er ist der Auftraggeber und er wird uns gelingen lassen. Was er eigentlich sagt zu diesem Sanballat, zu dem Tobia und zu dem Geshem ist: Wenn euch das nicht passt, was wir hier tun, dann wendet euch an Gott. Denn er hat uns beauftragt, diese Mauern wieder aufzubauen. Das bringt auch diese Redewendung Knecht mit sich. Also er und das Volk bezeichnen sich als Knechte Gottes. Und Knechte, die müssen sich nicht irgendwelchen Leuten rechtfertigen, die müssen sich nur ihrem Auftraggeber rechtfertigen. Das kennen wir aus unseren Jobs. Und genauso können wir mit Konflikten in unserem Leben, in unserer Gemeinde und auch in unserer Stadt umgehen. Wenn wir den Auftrag haben, die Mauern und Risse wiederherzustellen, was sind die Menschen, dass sie uns sagen können, dass wir dies nicht tun sollen? Wir haben den Gott des Himmels auf unserer Seite, der uns beauftragt hat, unsere Löcher und Risse wiederherzustellen in unserem Leben und im Leben dieser Gemeinde und dieser Stadt. Mich ermutigt das, dass wir nicht als Einzige mit Hindernissen in unserem Leben zu tun haben. Auch Nehemia hatte damit zu tun. Und an keiner einzigen Stelle sagt oder bringt Nehemia zum Ausdruck, dass es eine Strafe Gottes ist, dass da jetzt Hindernisse im Leben sind. Überhaupt gar nicht. Hindernisse sind keine Strafe Gottes, weil ihr gestern wieder dies oder jenes getan habt. Deswegen wird Gott euch jetzt ein Hindernis in den Weg stellen. So ist Gott nicht. Hindernisse sind keine Strafe Gottes. Ich möchte den Blick einmal schwenken von uns weg auf Jesus. Denn ich konnte nicht anders, als hier in diesem Text Jesus zu sehen. Jesus hat diese drei Hindernisse überwunden. Jesus hat sich aufgemacht vom Himmel hier auf diese Erde, hat diese 1200 Kilometer gefährliche Reise, Unbequemlichkeiten auf sich genommen, um hier auf dieser Erde bei uns zu sein. Er hätte auch sagen können, bei Gott, da war es so schön. Wieso soll ich mich hier auf dieser Erde mit diesem Menschen abtun? Das hat er nicht getan. Er hat das Hindernis der Bequemlichkeit überwunden. Und als Jesus im Garten kurz vor seiner Kreuzigung betet und geweint hat, da war ihm die Größe der Aufgabe bewusst. Er wusste, dass diese Aufgabe groß ist, aber er hat es überwunden. Er hat die Größe der Aufgabe, die Schuld der Menschheit auf sich zu laden, hat er überwinden können, weil er wusste, dass der Vater mit ihm ist, dass der Vater ihn segnet, dass der Vater seine gnädigen Hände über ihn hat. Auch Jesus hat dieses Hindernis überwunden. Und wir lesen in den Evangelien, weiß nicht, fast auf jeder Seite, dass Jesus mit Menschen im Konflikt war. Das Traurige ist, dass es meist fromme Leute waren, mit denen er Konflikte hatte. Aber Jesus, der hatte Tag ein, Tag aus Konflikte mit Menschen. Und er hat dieses Hindernis überwunden. Wenn du also jetzt in deinem Leben an Risse und an Löcher kommst, dann fühl dich in guter Gesellschaft. Jesus, der weiß, wie es dir geht. Jesus, der fühlt mit dir mit, weil der all das selber schon erlitten hat und selbst alles erledigt hat, damit wir heil sein können, damit unsere Löcher und unsere Risse wiederhergestellt werden können, damit die Löcher und Risse unserer Gemeinde wiederhergestellt werden können. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Mut macht. Wir haben Jesus, der all das erlebt hat, was wir im Moment auch erleben, auf unserer Seite. Und er ist derjenige, der in uns wirkt, was Gott möchte, nämlich Aufbau und Wiederherstellung. Vielleicht nehmt ihr euch einfach diese Woche mal ein paar Minuten Zeit und schaut mal, wo sind denn eure Hindernisse in eurem Leben, mit denen ihr gerade zu tun habt? Das sind vielleicht nicht alle auf einmal, vielleicht sind es auch noch andere. Aber schaut mal, mit welchen Hindernissen ihr zu tun habt. Denn wenn wieder aufgebaut wird, wenn wiederhergestellt wird, dann werden Hindernisse kommen. Und vielleicht schaut ihr euch zu Hause auch nochmal die Geschichte an, die wir heute gelesen haben, und schaut mal selber, was passt denn da auf mein Leben? Und wisst ihr, was mich begeistert ist? Der Gedanke, dass wenn wir alle unsere Hindernisse überwinden können, wenn wir uns alle aufmachen und unsere Löcher und Risse reparieren und wiederherstellen, unsere Lebensmauer wieder aufbauen, wenn wir uns aufmachen und die Gemeinde wiederherstellen und wieder aufbauen, wenn wir uns aufmachen in die Stadt, dann kann eigentlich nur eins passieren. Dann wird das nämlich passieren. Dann werden die Beziehungen, unter denen wir vielleicht leiden, wiederhergestellt. Dann wird die Schuld und die Sünde, die vielleicht tiefe Gräben und Furchen in unser Leben gezogen hat, die wird überwunden. Gott hat versprochen, dass das, was vor uns liegt, schöner und prachtvoller sein wird als das, was hinter uns liegt. Und wenn wir uns aufmachen mit der Hilfe Jesu Christi und mit der Hilfe von uns gegenseitig, in denen Jesus wohnt, dann kann jedes Hindernis überwunden werden. Und dann kann die Stadt Jerusalem wieder strahlen, wie in der Offenbarung beschrieben. Dann wird die Mauer wieder aufgebaut. Dann werden die Löcher und die Mauer, die jetzt so hässlich aussieht, die wird wieder schön sein. Und ich wünsche euch diesen Glauben. Ich wünsche euch diesen Glauben an diesen Gott, der das tun möchte. Und der uns helfen wird, diese Hindernisse, die uns im Leben vielleicht das Leben schwer machen, zu überwinden. Also auf, lasst uns bauen. Ich bete noch. Danke, Vater, dass du ein guter Gott bist, der mit uns geht durch unser Leben. Danke, dass du deinen Sohn geschenkt hast, der ja das, was wir erleben, das, was wir mitmachen, schon längst erlebt hat und der siegreich war. Und weil Jesus siegreich war, deswegen können auch wir siegreich sein. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen, der hier ist, möchte ich bitten, dass du hilfst, die Hindernisse im Leben wieder zu überwinden. Ich möchte dich für Mut bitten, dass du ja uns allen irgendwie den Mut schenkst, nicht in unserer Bequemlichkeit zu verharren, nicht die Größe der Aufgabe zu sehen und dann mutlos zu werden und uns nicht von Konflikten mit Menschen beeinträchtigen lassen, sondern dass wir vorwärts gehen, uns aufmachen und die Löcher und Risse unseres Lebens angehen, der Gemeinde und dieser Stadt. Wir wissen, dass es nur deine gnädige Hand ist, die das bewirken kann, und wir wissen, dass deine gnädige Hand über unserem Leben ist. Deswegen danken wir dir. Amen.